Also nochmal, ich grüße euch alle ganz herzlich. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil vom verlorenen Sohn. Und dazu lese ich aus Lukas 15, Verse 14 bis 16. Als nun der jüngere Sohn all das Seine verzehrt hatte, war eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land. Und er fing an zu darben, ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes. Und der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Ihn verlangte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Also wenn ein Autofahrer auf der Autobahn nicht mehr weiter kann, weil kein Benzin mehr im Tank ist, dann kann man das nicht mehr als Pech bezeichnen, das ist schon Dummheit. Ja, er hat sich einfach verrechnet bei der Überlegung, wie weit er mit seinem Vorrat kommt. Und der junge Mann hier in unserem Bibeltext ist auch in die Folgen einer Fehlplanung hineingeraten. Konnte er vorher ahnen, dass die Preise so wahnsinnig steigen würden? Ausgerechnet in einer Zeit, in der seine Taschen schon leer waren, da traf sich alles unglücklich. Ne? Er hatte sich verrechnet, er hatte die Rechnung ohne den Vater und ohne den Bruder gemacht. Ursprünglich waren ja diese beiden Faktoren in seiner Rechnung enthalten gewesen. Aber er hat gemeint, sie ohne Schaden und Schwierigkeiten vernachlässigen zu können. Der erste Gedanke, den ich habe, Preissteigerung und kein Nachschub. Um zu verstehen, was hier eigentlich passiert, muss man ja den ganzen Weg dieses jungen Mannes in Gedanken nochmal nachvollziehen. Er war zu Hause reich gewesen und er wusste das auch. Er war Vermögensteilhaber an dem großen Familienbetrieb gewesen, an Grund und Boden und an den Erträgen. Er hatte nie Mangel gehabt, aber diese Form des Reichtums hat ihm nicht geschmeckt. Er wollte das Geld auf der Hand haben, ausgeben können, genießen können, spüren, dass er reich war. Und er bekam seinen Willen. Man muss sich den Unterschied mal klar machen. Eigentlich ist es doch vorher und nachher der gleiche Reichtum. Die Höhe hat sich nicht geändert. Nur lässt er sich jetzt schneller, direkter zur Befriedigung der Wünsche einsetzen und umsetzen. Jetzt ist der junge Mann wirklich ganz real, wirklich reich. Nicht nur auf dem Papier. Er ist am Ziel seiner Träume und Wünsche. Er arbeitet an der Befriedigung seiner seelischen Bedürfnisse. Es ist wie Aufatmen. Ja, und jetzt dieses Pech mit der Rezession. Also mit den rasanten Preissteigerungen, mit der Hungersnot, sodass er am Schluss nicht mehr die notwendigen Lebensmittel bezahlen kann. Also das ist kein Pech, das ist Dummheit. Der Junge hat sich verrechnet. Der entscheidende Unterschied zwischen seinem Reichtum zu Hause und dem im Ausland war der, gibt keinen Nachschub. Gibt keinen Nachschub. Der junge Mann hatte sich selbst von der Quelle abgetrennt. Er hat den Reichtum jetzt in einer Form, die nicht mehr inflationssicher ist. Grund und Boden sind stabil. 100-Euro-Scheine verkommen zu Altpapier. Vater und Bruder leben von dem, was auf ihrem Acker wächst. Der jüngste Sohn hat aber keine Sachwerte. Und vom Vater und vom Bruder hat er sich losgerissen. Und genau da liegt der Rechenfehler. Verstehen wir, was damit gemeint ist? Wir sind alle vom Denken unserer Zeit geprägt. Ne? Zur Versorgung mit den Lebensmitteln, mit dem Notwendigsten, da braucht man Gott nicht. Wir versorgen uns selber. Der Aufbau einer Existenz hat mit Jesus so nichts zu tun. Wir leben im Bewusstsein, dass der Reichtum in unserer Hand liegt, dass wir darüber verfügen und das Leben kaufen müssen und kaufen können. Warum ich dazu sage, seien wir doch mal ehrlich. Ne, selbst bei Christen wird das Tischgebet immer mehr überflüssig. Wir haben doch alles. Ne, vielen geht es aber immer mehr so wie dem jungen Mann. Sie müssen erkennen, dass die Grundnahrungsmittel eben nicht käuflich sind. Selbstwertgefühl, ne? Ich bin wertgeachtet, sinnvolles Leben, Erfahrung von Gemeinschaft gibt es doch nur in Verbindung mit der Quelle des Lebens, mit dem Vater. Ne? Ohne Gott zahlen wir immer höhere Preise für immer weniger Leben. Das zweite, Falschgeld. Ja, da gibt ein böses Erwachen, ne, wenn die 100-Euro-Scheine in unserem Geldbeutel sich plötzlich als Blüten erweisen. Also Blüten in Anführungsstrichen. Ich hoffe, ihr wisst, was das bedeutet, ne, das Wort Blüten. So geht es dem jungen Mann. Worin besteht sein Falschgeld? Er hatte mit seiner Barschaft die richtige Freude, den Spaß und den Glanz des gesellschaftlichen Lebens erfahren. Er hatte Geselligkeit erlebt. Das war herrlich nach der Gediegenheit und soliden Sauberkeit zu Hause. Ich glaube nicht, dass er dauernd betrunken war. Er hat auch nicht nach dem Motto Wein, Weib und Gesang gelebt, sondern er hat das nüchtern gelebt. Diese spannenden Begegnungen mit Leuten, die doch wirklich Paradiesvögel waren, die rissen ihn hoch, die inspirierten ihn. Den Großen der Zeit in Natura gegenüberzustehen, mit ihnen zu sprechen, von ihnen beachtet werden. Das waren die Tage, von denen er wochenlang leben konnte und zehrte. Außerdem wusste er genau, Verbindungen sind das halbe Leben. Man muss Kontakte haben und pflegen und die richtigen Leute kennen, wenn man etwas werden will. Also lohnt sich der finanzielle Einsatz, den er für solche Erlebnisse gezahlt hatte, in jeder Hinsicht für ihn. Und jetzt? Tja, jetzt kommt die Rezession, mit ihr die Inflation und die Hungersnot. Da merkt er, dass er Falschgeld in den Händen hat. Er hat nämlich zwei Dinge miteinander verwechselt. Er hatte gedacht, Gesellschaft wäre Gemeinschaft. Als er in den Strudel der Hungersnot gerät, trifft er keine Freunde. Er trifft Bürger. Und da geht es nicht mehr stimmungsvoll zu, sondern da muss man zahlen. Zu Hause hatte er die verbindliche Gemeinschaft mit dem Vater und dem Bruder als hinderliche Fessel empfunden, die ihn dauernd in seinen Entfaltungsmöglichkeiten beschränkte. Darum hat er ja auch die ganzen Bindungen abgeschüttelt und darum hat er diese Unabhängigkeit genossen. Das erste Freiheitserlebnis war die Tatsache, dass er sich hatte durchsetzen können gegen seine inneren Bindungen an die alte Gemeinschaft. Das war ein großartiges Gefühl, wenn es auch mit etwas Schwindelgefühl verbunden war. Leben ist Risiko und er hat es gewollt. Und jetzt ist er auf den Leim gegangen, zusammengeleimt mit einem Bürger. Also krasser kann der Gegensatz ja nicht sein. Er brach aus der relativen Freiheit daheim aus, um die totale Freiheit zu genießen. Und er erntet sklavische Abhängigkeit. Ne, und jetzt rede ich mal von den Söhnen und Töchtern Gottes, die mit Jesus und in der Gemeinde leben und unzufrieden sind. In einer verbindlichen Gemeinschaft in die regelmäßige Pflicht genommen zu werden. Nee, das schmeckt uns nicht. Aber das ist Christsein. Verstehen wir? Das ist Christsein. In der Familie Gottes lebt man Tag für Tag, trägt gemeinsam die Zumutung und steht zueinander in den Belastungen. Ja, und dann kommt es vor, dass man ausbricht, ne, sucht Freiheit. Aber in solchen Nöten braucht man die Gemeinschaft von solchen, die durchtragen in selbstlosen Dienst. Und nur die Treue Gottes speist ja unsere Gemeinschaft mit solcher Zuverlässigkeit auch noch da, wo wir einander zur Belastung und zum Problem werden. Losgelöst vom Vaterhaus gibt es nur spritzige und kontaktfreudige Gesellschaft. Aber wenn es drauf ankommt, erweist sich das alles als Falschgeld. Der dritte, Kurssturz an der Selbstwertbörse. Das Selbstwertgefühl unseres jungen Mannes ist ja schon ganz schön angeschlagen. Als er nicht noch einmal mehr das Geld hat, sich etwas zu essen zu kaufen. Und jetzt wird er auch noch von dem Bürger, mit dem er zusammenklebte, zu den Schweinen aufs Feld geschickt. Also, selbst in unseren Ohren klingt das ja erniedrigend. Aber wir können nicht voll nachempfinden, welche Demütigung darin für einen Juden steckt. Das Schwein war für ihn das unreinste Tier. Das Ausmaß der Schändung, das hier deutlich wird, können wir uns nicht vorstellen. Es ist ein Kurzsturz des Selbstgefühls. Zu Hause hatte der junge Mann immer im Schatten gestanden. Das war sein Problem bei Vater und Bruder. Sicher war er der Sohn Junior gewesen, aber immer nur der Kleine. Er wollte auch Ehre. Er wollte selbst da jemand sein. Und das konnte er nur, wenn er selber in der Sonne trat. Er wollte ein Kerl sein und er war dann ja auch. Und die anderen staunten über seine Emanzipationsfähigkeit. Und jetzt wird er gedemütigt und rutscht total ab. Also, damit ihr mich nicht missversteht, ich will die Schweine hier nicht verunglimpfen. Ne? Es ist nicht gesagt, dass jeder bei den Schweinen verkommt. Aber wo hüten wir nicht überall weltanschaulich die Schweine? In welchen Kliken, in welchen beruflichen Zusammenhängen? Da sind wir ausgezogen vor Gott, um die ganz große Ehre und den Selbstwert zu gewinnen und zu genießen. Wir möchten sagen, schaut alle her, jetzt bin ich wer. Das bringt uns zum vierten, der ausgebeutete Mensch und der Ausbeuter. Dieser verwöhnte Playboy in unserer Geschichte muss mit einer schändlichen, schweren Dreckarbeit zufrieden sein. Er kann die Annahme der Arbeitsstelle nicht verweigern. Arbeitslosenunterstützung bekommt er nicht. Er hat ja auch nichts eingezahlt. Also er muss das annehmen, was man ihm anbietet. Das Schlimmste ist, er bekommt für seine Dreckarbeit nichts. Nicht mal einen Hungerlohn, sondern der Hunger ist sein Lohn. Das ist die Grundaussage in unserem Text, dass der Mensch ohne Gott dem anderen nicht mehr das gibt, was recht ist. Der Mensch ohne Gott wird dem anderen Menschen gegenüber immer zum Ausbeuter. Und wir müssen eins sehen, der Besitzer der Schweineherde hatte ja auch unter der Teuerung zu leiden. Als Mittelständler musste er sich auch gewaltig nach der Decke strecken. Es ging ihm nicht ganz so schlecht wie dem Schweinehirten, aber vergleichsweise doch nicht gut. Und so hat er gute Gründe, angesichts der Marktlage, diesen jungen Mann kräftig auszunutzen. Und wir werden umtrieben von Drängen und Wünschen, jetzt bin ich jemand. Und das Ergebnis des Herauswinden aus Gottes Nahbereich, jetzt bin ich zum Hüter der Schweinereien geworden. Ne? Und Jesus entlarvt uns, um uns zu retten. Wenn wir nicht ansatzweise etwas ändern, wenn wir nicht wirklich sehen, wer wir wirklich sind. Aber das ist doch das Wunder des Evangeliums. Jesus liebt diesen kaputten Menschen. Und jetzt kommt das Interessante. Sowohl den Ausbeuter und sein Opfer. Beide. Das Fünfte, der verzweifelt gierige Mensch. Also im Urtext steht hier, er hätte sich am liebsten den Bauch mit den Johannisbrotschoten vollgeschlagen, die die Säue fraßen. So heißt die Stelle wirklich wörtlich. Und bei der Übersetzung der Bibel hat man sich schon zu früheren Zeiten an diese harten Sprache gestoßen und diese primitive Ausdrucksweise durch die anständigere sich sättigen ersetzt. Jesus beschönigt nicht, er sieht die Wirklichkeit. Es passiert hier etwas Schreckliches. Die verzweifelte Gier aus dem nackten Hunger, nicht aus der Genugsucht, macht kritiklos und in dieser Hungergier vergisst man alle Maßstäbe. Und es ist erschütternd, was der Mensch alles in sich hineinfrisst. Das ist ja das Elend unserer Zeit, das Jesus uns hier vor die Augen malt. In der Gottesferne, in der verzweifelten Sehnsucht nach sinnvollem Leben geht uns alle Unterscheidungsfähigkeit verloren. Wir sind nicht wählerisch. Und wenn wir in die heutige Zeit gucken, unter dem Schwindeletikett Liebe, lassen wir uns jeden Schweinefraß als Delikatesse vorsetzen. Unter dem Schwindeletikett Gemeinschaft lassen wir uns jeden Klinkenzwang als Grundnahrungsmittel ausschwatzen. Auf der Sehnsucht nach Frieden basteln wir am gemeinsamen Selbstmord. Heißhunger auf ein Fraß, an dem man nur krank werden kann. Das ist das Kennzeichen des kaputten Menschen. Das Sechste, der verlassene Mensch. Am schlimmsten an diesem schlimmen Satz Jesu ist der Schlussteil. Und niemand gab sie ihm. Der von Gott losgelöste Mensch wird von seinen Sehnsüchten genarrt. Sie spielen mit ihm, sie machen ihn verrückt. Die Sehnsucht nach dem Schweinefraß wird nicht einmal erfüllt. Sie bleibt ein Wunschtraum von großer Kostbarkeit. Muss man sich ja vorstellen, was ist das für ein Wahnsinn? All dies geschieht auf dem Hintergrund eines reichen Lebens im Vaterhaus. Ausgezogen war der junge Mann nach der Melodie, gib mir mein Teil, mein Recht, das ist Leben. Und jetzt heißt es hier, niemand gab ihn. Das klingt wie so ein entsetzliches Echo. Er hatte sich Lebenserfüllung erhofft von seinem Anspruchsdenken. Der Vater hatte seine unverschämte Forderung erhört. Und hier am Schweinetrog hört keiner mehr auf seine Sehnsuchtsschreie. Jetzt geht es nicht mehr um Freiheit und Abenteuer, jetzt geht es um Schweinefraß. Es ist eine tödliche Verlassenheit. Der junge Mann steht in der Unerfülltheit des Lebens mit der Einsamkeit, mit dem Hunger und da ist keine Antwort. Keine. Den Vater hat dafür einen dummen Trottel gehalten, von dem man sich schnell absetzen musste, wenn man noch etwas werden wollte im Leben. Und jetzt findet der Ruf, gib mir nur noch Antwort im Grunzen der Schweine. Hier gibt keiner mehr etwas. Hier grunzen alle nur noch, gib mir. Es frisst jeder sein Schweinefraß und kümmert sich nicht um den anderen. Was er für Lebensentfaltung gehalten hat, ist zur Kümmerlichkeit, zur Sklaverei, zur Abhängigkeit verkommen. Und das ist der verlassene Mensch, an dessen Wahnsinn Gott leidet. Gott leidet an unserer Anmaßung, wenn wir ihn für einen Trottel halten. Für einen alten Mann mit so einem Bart und weit hinterm Sternenzelt an der wir dann kaputt gehen. Gott möchte unsere Einsamkeit aufbrechen und uns heimholen in die Gemeinschaft des Vaterhauses. Deshalb ging Jesus in den Dreck. Und deshalb starb er den Verbrechertod. Deshalb bietet er Gnade für die Verbrecher und Barmherzigkeit für die Bettler. Gott sieht uns an, uns geliebte kaputte Menschen. Das sollen wir begreifen. Wir werden sonst den Kurzsturz an der Selbstwertbörse erleben. Amen.